Und manchmal ist es auch unangenehm. Manchmal ist es herausfordernd. Und manchmal gibt es Situationen, wo wir frustriert sein könnten, entmutigt sein könnten. Und wir wollen uns heute Morgen jemanden anschauen, der in einer solchen Situation gewesen ist. Und sein Name ist Daniel. Es gibt in der Bibel ein ganzes Buch, das nach ihm benannt ist. Und da werden wir mal ein paar Verse lesen. Daniel Kapitel 1. Daniel 1 und wir lesen ab Vers 1. Im dritten Jahr der Regierung Joachims, des Königs von Juda, kam Nebukadnezar, der König von Babel, nach Jerusalem und belagerte es. Der kam also nicht als Besucher, sondern er kam in kriegerischer Absicht. Und der Herr gab Joachim, den König von Juda, in seine Hand und einen Teil der Geräte des Hauses Gottes, und er brachte sie ins Land Shinar, in das Haus seines Gottes. Die Geräte brachte er in das Schatzhaus seines Gottes. So, das heißt, dass das Volk Gottes wurde besiegt, der Tempel wurde ausgeraubt, die Schätze des Tempels gingen in feindliches Land. Und dann heißt es in Vers 3, und der König befahl dem Aschpernas, gebräuchlicher Name, dem Obersten seiner Hofbeamten, er solle einige von den Söhnen Israel bringen, und zwar von königlichem Geschlecht und von den Vornehmen, junge Männer, an denen keinerlei Makel sei, von schönem Aussehen und verständig in aller Weisheit, gebildet und von guter Auffassungsgabe, und die somit fähig seien, im Palast des Königs zu dienen, man solle sie Schrift und Sprache der Chaldäer lehren. Und der König bestimmte eine tägliche Versorgung von der Tafelkost des Königs und von dem Wein, den er trank, dass man sie 3 Jahre lang erziehen sollte, und nach dem Ablauf sollten sie in den Dienst des Königs treten. Und unter ihnen waren von den Söhnen Juda Daniel, Hanania, Michael und Asaja. Und der Oberste der Hofbeamten gab ihnen andere Namen. Er nannte Daniel Belshazzar, Hanania Shadrach, Michael Meshach und Asaja Abednego. So, das ist also erstmal keine schöne Geschichte. Das Volk Gottes wird angegriffen, es wird besiegt und dann geht ein Teil des Volkes in Gefangenschaft, in Kriegsgefangenschaft. Und der König hat extra gesagt, nehmt ein paar junge Männer und bringt sie in unsere Hauptstadt. Ja, wie jetzt? Wie lange? Und was ist mit ihren Familien? Egal. So, das heißt, es gab eine ganze Anzahl von jungen Männern, die sich plötzlich in einer völlig anderen Welt wiederfanden, in einer völlig anderen Kultur, in einer völlig anderen Umgebung. Alles war fremd. Sie waren weit weg von ihrer Heimat. Und ich kann mir vorstellen, dass sie manchmal Heimweh hatten. Wir haben hier in der Gemeinde einige Leute, die aus anderen Ländern kommen. Aus Südamerika, aus Afrika. Und es kann schon vorkommen, dass man ab und zu mal Heimweh hat. Richtig? So. Aber sie waren halt nicht dort als Besucher. Sie hatten sich das nicht ausgesucht. Sie hatten nicht gesagt, oh, wir wollen mal nach Babylon. Das ist auch eine schöne Gegend. Sondern sie waren dort gezwungenermaßen. Sie waren dort Gefangene. Und nicht nur das, sie waren rausgerissen aus ihrer Kultur und sie sollten jetzt erzogen werden in der Kultur Babylons. Sie sollten eine neue Sprache lernen und das Erste, was passierte, man gibt ihnen mal neue Namen. Ja, was bleibt dann noch von mir übrig? Alles ändert sich, sogar mein Name ändert sich. Ich denke mal, das war vielleicht kein schönes Gefühl. Könnt ihr das euch vorstellen? Lasst uns weiterlesen. Vers 8. Aber Daniel nahm sich in seinem Herzen vor, sich nicht mit der Tafelkost des Königs und dem Wein, den er trank, unrein zu machen. Und er erbat sich vom Obersten der Hofbeamten, dass er sich nicht unrein machen müsse. In diesem Vers finden wir eine Menge Informationen über diese Jungs. Wir finden eine Menge Informationen über Daniel. Schau, wenn wir in Situationen kommen, die wir nicht mögen, die wir vielleicht nicht verstehen, dann ist eine Versuchung da, dass wir sauer werden, dass wir deprimiert werden, dass wir frustriert werden, dass wir uns von diesen negativen Gefühlen beherrschen lassen, dass wir anfangen, uns selbst zu bemitleiden. Oh, warum gerade ich? Warum musste ich gerade in die Gefangenschaft? Ja? Warum haben sie nicht meinen Cousin genommen? Der ist sowieso so ein unmöglicher Kerl und war seinen Eltern nie gehorsam. Den hätten sie mitnehmen können nach Babylon. Aber ausgerechnet ich habe immer versucht, alles richtig zu machen. Und jetzt bin ich hier. Und wenn wir uns selber erlauben, an diesen Punkt zu kommen, dann ist es nur noch ein kleiner Schritt, bis wir sauer werden auf Gott. Und sagen, Gott, wie konntest du das zulassen? Die haben immer gepredigt, dass Gott ein Gott der Liebe ist, da im Tempel. Die haben gepredigt, dass wir das auserwählte Volk sind, dass Gott mit uns ist. Und jetzt sind wir besiegt. Jetzt sind wir in Gefangenschaft. Wo ist denn dieser Gott? Gott, wo bist du? Vielleicht ist es mal Zeit für einen Götterwechsel. Vielleicht sollte ich mal einen von diesen babylonischen Göttern ausprobieren, wenn ich schon mal hier bin. In Vers 8 haben wir gelesen, Daniel nahm sich vor in seinem Herzen. Ihr Lieben, sich im Herzen Sachen vorzunehmen, sich im Herzen festzulegen, ist eine super Sache. Wenn wir für uns selber Grenzen festlegen, wenn wir uns selber definieren und sagen, okay, das ist eine Grenze für mich, diese Grenze werde ich nicht überschreiten. Daniel hat für sich eine Grenze definiert, dass er gesagt hat, ich werde Gott dienen. Ich werde ihn ehren, ich werde an ihm festhalten, egal was kommt. Weißt du was, das vereinfacht dein Leben. Denn dann müssen wir nicht, wenn dann so eine Entscheidung kommt, lange hin und her überlegen, na was mache ich jetzt? Welchen Weg gehe ich jetzt? Gehe ich jetzt einen Kompromiss ein oder nicht? Sondern wir haben von vornherein uns schon Grenzen gesetzt und haben gesagt, ich werde Gott ehren, ich werde Gott dienen, ich werde ihn an erste Stelle setzen. Und dann ist das Entscheidungtreffen dann in schwierigen Situationen gar nicht mehr so schwer. Ich habe mich schon entschieden, welchen Weg ich gehen werde. Ja, aber welche Konsequenzen hat das? Ich gehöre ihm und ich vertraue ihm. Das ist, was die Bibel Glauben nennt. Das ist, was die Bibel Glauben nennt. Seid ihr bei mir heute Morgen? Gut. So, also Daniel hat sich in seinem Herzen vorgenommen, so das Essen, was sie da bekommen haben, das heißt nicht, dass es unbedingt schlechtes Essen war. Vielleicht war das sehr, sehr gutes Essen. Sah sehr appetitlich aus, sah sehr lecker aus. Aber für Juden galt das als unrein. Vieles von dem, was sie da gegessen haben, das Fleisch und der Wein, das galt als unrein. Und Daniel hatte sich schon entschieden und gesagt, ich werde mich nicht unrein machen durch das, was mir hier in Babylon angeboten wird. Aber er geht auch nicht auf Konfrontation und sagt, ich bin Jude, ich esse nichts von eurem Essen, könnt ihr machen, was ihr wollt. Sondern er kommuniziert, er versucht einen Weg zu finden. Wie können wir dieses Problem lösen? Okay? Also wir müssen nicht abblocken, wir müssen nicht irgendwo uns komplett verschließen, sondern es heißt hier, er erbat sich von dem Obersten der Hofbeamten, dass er sich nicht unrein machen muss. Er hat gesagt, gibt es irgendwie eine Möglichkeit, gibt es irgendwie einen Weg? Und schau, was passiert, Vers 9. Und Gott gab Daniel Gnade und Erbarmen. Wenn wir eine Entscheidung treffen, ihm zu vertrauen, ihm nachzufolgen, keine Kompromisse zu machen, das sind die Momente, wo wir Gott begegnen werden. Das sind die Situationen, wo wir Gott begegnen werden. Gott gab Daniel Gnade vor dem Obersten der Hofbeamten. Und der Oberste der Hofbeamten sagte zu Daniel: Ich fürchte meinen Herrn, den König, der eure Speise und euer Getränk bestimmt hat. Er sagt: Du bringst mich hier in eine ganz schwierige Situation. Denn warum sollte er sehen, dass eure Gesichter schlechter aussehen als die der jungen Männer eures Alters, sodass ihr meinen Kopf beim König verwirktet? So, das heißt, der König hat einen Befehl gegeben: Die kriegen Essen von meinem Essen. Wenn dieser Hofbeamte sich da eigenmächtig über den Befehl des Königs hinwegsetzt und der König sieht, was ist denn mit diesen jüdischen Jungs los? Die sehen ja total schlecht aus. Ja, was hast du mit ihnen gemacht? Was hast du ihnen zu essen gegeben? Ja, ich habe ihnen halt was anderes gegeben. So, was bedeutet das? Abmahnung. Ja, die Abmahnung damals sah anders aus. Ja? Das war nicht irgendwie so ein Schreiben. Das war auch keine Gehaltskürzung, sondern es war eine Kopfkürzung. Ja? Diese Abmahnungen waren endgültiger Natur. Da sagte Daniel zu dem Aufseher, den der Oberste der Hofbeamten über Daniel, Hanania, Michael und Asaja bestellt hatte: Versuche es doch 10 Tage lang mit deinen Knechten, dass man uns Gemüse zu essen und Wasser zu trinken gebe. Er sagt: Lass uns das doch einfach mal probieren. Lass uns das mal probieren und schauen wir mal, wie das funktioniert. Daniel sagt nicht: Boah, es ist mir egal, was jetzt mit dir passiert. Es ist mir egal, ob du deinen Kopf verlierst oder nicht. Es ist mir egal, ob du beim König Ungnade fällst. Sondern er ist in der Lage, sich auch in die Situation dieses Hofbeamten reinzuversetzen. Manche Menschen sind so ich-zentriert, ich, meiner, mir, mich. Und mir geht es so schlecht und keinem geht es so schlecht wie mir. Und uns fehlt völlig die Fähigkeit, irgendwo zu sehen, wie geht es denn den anderen. Aber Daniel hatte diese Perspektive nicht, weil er wusste, Gott ist mit mir. Gott kümmert sich um mich und deswegen kann ich mich auch noch um andere kümmern. Deswegen kann ich mir den Luxus leisten, mir die Frage zu stellen, wie geht es denn dem anderen in dieser Situation? Und wie kann ich dem anderen helfen, mit dieser Situation klarzukommen? Das ist eine gute Sache. Das ist eine weise Sache. Und Gott befähigt uns dazu. Und Daniel redet weiter in Vers 13 und sagt: Dann möge unser Aussehen und das Aussehen der jungen Männer, die die Tafelkost des Königs essen, von dir geprüft werden. Dann verfahre mit deinen Knechten, je nachdem, was du sehen wirst. Er sagt: Lass uns das probieren, gib uns 10 Tage einfach nur Gemüse und Wasser und dann schau uns an und vergleiche uns mit den anderen, die das Essen von der Tafel des Königs essen. Und dann entscheide du, wie es weitergehen soll. Weisheit. Weisheit. Daniel geht nicht auf Konfrontation und sagt: Boah, es ist mir egal, was du sagst, ich mache mein eigenes Ding. Und er hörte auf sie in dieser Sache und versuchte es 10 Tage mit ihnen. Und pass auf, was passiert, Vers 15. Und am Ende der 10 Tage zeigte sich ihr Aussehen schöner und wohlgenährter als das aller junger Männer, die die Tafelkost des Königs aßen. Das ist ein Wunder. Das ist ein Wunder. Sie sehen besser aus, sie sehen gesünder aus, sie sehen fitter aus als alle anderen, die von der Tafel des Königs essen. Warum? Ja, war halt eine spezielle Gemüsediät. Nein, Gott war mit ihnen. Gott war mit ihnen. Und Vers 16: Da nahm der Aufseher ihre Tafelkost und den Wein, den sie trinken sollten, weg und gab ihnen Gemüse. So als erstes sieht dieser Aufseher, das funktioniert, was diese Jungs sagen. Ja? Eigentlich ist mir egal, was die essen, solange die gesund aussehen, solange die fit aussehen, alles okay. Und er lässt sich auf diesen Deal ein. Vers 17. Und diesen vier jungen Männern, ihnen gab Gott Kenntnis und Verständnis in jeder Schrift und Weisheit. Und Daniel verstand sich auf Visionen und Träume jeder Art. Ihr Lieben, wenn wir entscheiden, mit Gott zu gehen, wenn wir entscheiden, keine Kompromisse zu machen, uns nicht zu verunreinigen durch das, was Babylon uns anbietet, dann werden wir erleben, wie Gott mit uns ist. Und das ist die Botschaft, die Gott auf mein Herz gelegt hat heute Morgen. Für Carlos, für Chris und für jeden anderen von uns. Wenn wir mit ihm gehen, wird er mit uns gehen. Und egal wo du bist, egal was deine Aufgabe ist, wenn du mit ihm gehst, Gott möchte dir übernatürlich Weisheit geben. Gott möchte dir übernatürlich Verständnis geben. Schau, der Erfolg, den diese Jungs hatten, der lag nicht daran, dass die besonders schlau waren, sondern es lag daran, dass sie verbunden waren mit Gott. Amen. So verlass dich nicht auf das, was du hast und was du kannst, sondern vertraue ihm. Vertraue ihm in allem, was du machst. Vertraue ihm, dass er dir Gelingen gibt bei deiner Arbeit. Egal, ob du ein Arzt bist und Laseroperationen an Augen machst oder ob du zu Hause stehst und das Geschirr spülst. Gott kann uns Gelingen und Weisheit geben, egal was wir machen. Wusstest du das? Vertraue ihm. Vertraue ihm. Es war nicht Daniels Verdienst, sondern es war Gottes Werk. Und er ist der gleiche Gott. Er ist nicht alt geworden, er ist nicht schwach geworden, sondern die Bibel sagt, dass wir verbunden sind mit diesem Gott durch einen neuen und besseren Bund als der Bund, den Daniel hatte. Und Gott möchte für uns, er möchte für dich, er möchte für mich das Gleiche tun, was er für Daniel getan hat. Er möchte uns Gelingen geben. Er möchte uns Weisheit geben. So halte fest an ihm. Halte fest an ihm. Mach keine Kompromisse. Setz ihn an erste Stelle. Und dann arbeite und dann lerne und dann tue alles, was du tust, so gut, wie du es nur tun kannst. Aber dann vertraue nicht auf dein Tun, sondern vertraue auf seinen Segen. Es ist nicht, dass wir die Hände in den Schoß legen. Ja? Es ist nicht, dass wir Sachen nachlässig machen. Sondern wir geben unser Bestes und wir vertrauen darauf, dass Gott uns dabei segnet. Und dass Gott uns Gelingen gibt. Und diesen vier jungen Männern, ihnen gab Gott Kenntnis und Verständnis in jeder Schrift und Weisheit. Wer gab es ihnen? Wer gab es ihnen? Gott gab es ihnen. Er hat es ihnen gegeben, er kann es dir und mir geben. Und Daniel verstand sich auf Visionen und Träume jeder Art. Und am Ende der Tage, nach denen der König sie zu sich zu bringen befohlen hatte, brachte der Oberste der Hofbeamten sie vor Nebukadnezar. Es war also am Ende dieser Trainingszeit, dieser Ausbildungszeit. Und der König redete mit ihnen. Und unter ihnen allen wurde niemand gefunden, der wie Daniel, Hanania, Michael und Asaja gewesen wäre. Und sie dienten dem König. Keiner war wie diese vier Jungs. Keiner. Von allen anderen. Warum? Weil Gott mit ihnen war. Weil sie mit Gott gegangen sind. Wenn wir mit Gott gehen, wird er mit uns gehen. Im Neuen Testament heißt es, naht euch zu Gott und er naht sich zu euch. Wenn wir ihn an erste Stelle setzen, dann wird er uns nicht verlassen. Dann wird er uns nicht im Stich lassen. Und dann werden wir aus jeder Herausforderung, aus jedem Problem siegreich und gestärkt hervorgehen. Es heißt nicht, dass es keine Herausforderung geben würde. Es heißt nicht, dass es keine Probleme geben würde. In der Apostelgeschichte lesen wir, wie Paulus auf Missionsreise ist, wie er ins Gefängnis geworfen wird, unschuldig angeklagt. Aber er macht keinen Kompromiss, er bemitleidet sich nicht selber, sondern er und Silas gemeinsam, sie beten Gott an um Mitternacht, in der dunkelsten Stunde, weil sie Gott vertrauen und weil sie ihn an erste Stelle setzen. Schau, sie sind geschlagen worden, sagt die Bibel, ihr Rücken war blutig. Vielleicht hatten sie, haben sie sich nicht danach gefühlt, Gott anzubeten. Oh, ich fühle mich heute nicht so danach. Ja, mein Rücken tut so weh. Und definitiv hatten sie nicht so ein tolles Lobpreisteam da im Gefängnis, ja, die schon mal angestemmt haben. Denn du bist groß, du tust große Wunder. Und dann Paulus und Silas, ja, okay, wir könnten vielleicht ein bisschen mit einstimmen jetzt. So. Nachdem das Lobpreisteam den Refrain zum fünften Mal gesungen hat, können wir auch vielleicht mitsingen. Da gab es kein Lobpreisteam. Da gab es ein stinkendes, kaltes Gefängnis und blutige Rücken. Aber sie haben Gott angebetet. Und es kommt ein Erdbeben. Und die Gefängnistüren öffnen sich und ihre Fesseln öffnen sich. Amen. Bei einer anderen Gelegenheit ist Paulus in einem Sturm. Keiner von uns mag Stürme und ich will nicht mit euch darüber diskutieren, wie es überhaupt dazu kam, dass er in diesen Sturm geraten ist. Aber Fakt ist, dass er durch diesen Sturm Schiffbruch erlitten hat, dass er alles verloren hat, was er hatte, was er besaß und dass er mit seinem nackten Leben an einer Insel angespült wurde. Wir möchten denken, oh, was für eine traurige, was für eine furchtbare Geschichte. Schau, wenn wir mit Gott gehen, wenn wir ihm vertrauen, dann kommen wir aus jeder dieser Situationen wieder hervor. Als Paulus auf diese Insel kam, hatte er nichts außer seinem nackten Leben. Als er diese Insel wieder verlässt, heißt es, dass die Inselbewohner ihn überhäuft haben mit Geschenken und ihn und seine Gefährten ausgerüstet haben mit allem, was sie für die Reise brauchten. Was ist das? Das ist der Segen Gottes. Das ist der Segen Gottes. Es lohnt sich, an Gott festzuhalten. Es lohnt sich, ihn an erste Stelle zu setzen. Es lohnt sich, ihm zu vertrauen. Leute, es wird besser noch. Vers 20. Und in jeder Angelegenheit, die der König von ihnen erfragte und die ein verständiges Urteil erforderte, fand er sie allen Wahrsagepriestern und Beschwörern, die in seinem ganzen Königreich waren, zehnfach überlegen. Zehnfach überlegen. Allen anderen, allen Ratgebern, all diesen Götzendienern, all diesen heidnischen Priestern. Das waren Leute, die auch eine Ausbildung hatten. Das waren Leute, die auch gelehrt wurden. Das waren auch Leute, die Grips hatten. Aber sie kannten den lebendigen Gott nicht. Und Daniel und seine Freunde waren ihnen zehnfach überlegen. Das ist die Gnade Gottes. Das ist die Gunst Gottes. Das ist, was er damals getan hat. Und das ist, was er heute noch tun kann und tun möchte. Für uns. Es heißt, in jeder Angelegenheit. In jeder Angelegenheit. So, das war also nicht nach der Methode, okay, auch ein blindes Huhn findet mal ein Korn. Und wenn es ganz hoch kommt, auch vielleicht zwei Körner hintereinander. Sondern beständig. Beständig, beständig in jeder Angelegenheit. Mehr Weisheit als alle anderen Ratgeber. Mehr Verständnis als alle anderen Ratgeber. Wo kam das her? Es kam von Gott. Es kam von Gott. Und das kann genauso zu uns kommen. Wenn wir mit ihm gehen, wenn wir ihn an erste Stelle setzen, wenn wir mit ihm verbunden sind. Wenn wir ihm vertrauen, versteht es bitte nicht falsch, wir erarbeiten uns das nicht, wir verdienen uns das nicht, sondern es ist da, wo wir mit ihm gehen. Wo Gott ist, ist seine Weisheit. Wo Gott ist, ist sein Verständnis. Eigentlich kann es überhaupt nicht schief gehen. Die Bibel sagt, dass der Heilige Geist in uns wohnt. Ja. Der Heilige Geist ist nicht so ein kleines Kästchen, so wie dieses hier. Ja. Und das brauchen wir immer, das müssen wir immer dabei haben. Und irgendwann haben wir es mal vergessen und ach du Schreck, ich habe mein Handy vergessen, was mache ich denn jetzt? Ja. Jetzt finde ich nicht mal mehr den Weg nach Hause, ja, denn ich verlasse mich immer auf Google Maps. Ja. Und jetzt kann ich auch niemandem Bescheid sagen, dass ich nicht weiß, wie ich nach Hause kommen soll. Und ja, ich bin komplett hilflos aufgeschmissen wie ein kleines Kind. Den Heiligen Geist haben wir nicht in der Hosentasche. Dort, wo wir ihn vielleicht vergessen haben, wenn wir die Hose wechseln. Die Bibel sagt, dass der Heilige Geist in uns wohnt. Dass er in uns ist. Er ist der Geist der Weisheit. Er ist der Geist Gottes. Durch ihn wohnt Gott selbst in uns. Die Bibel sagt, dass wir der Tempel Gottes sind. So, das Einzige, was wirklich schief gehen kann, ist, dass wir das vergessen. Dass wir uns dessen nicht bewusst sind. Das ist wie wenn du in deinem Portemonnaie so ganz hinten so eine Tasche hast und da hast du mal 100 Euro reingetan, so als eiserne Reserve. Und dann kommst du in eine Situation, wo du gerade dringend Geld brauchst, aber du hast vergessen, dass du das Geld in das Reservefach reingetan hast. Es nützt dir nichts. Es nützt dir nichts. Aber solange unser Blick auf ihn gerichtet ist, solange wir in ihm und mit ihm leben, danke Herr, dass du da bist. Danke, dass du mit mir bist. Herr, ich möchte dich ehren durch alles, was ich tue heute. Mit allem, was ich bin. Solange haben wir seine Weisheit in uns. Warum erschrecken wir? Warum erschrecken wir vor Herausforderungen, vor Problemen? Was machen wir jetzt? Damit habe ich gar nicht gerechnet. Meine Güte, was soll ich jetzt nur tun? Warum fangen wir an, uns selber zu bemitleiden? Warum passiert mir das? Gott, warum kannst du das zulassen? Oh, das ist alles so schlimm, alles so traurig. Und ich muss allen erzählen jetzt, wie schlecht mein Leben ist. Anstatt, dass ich sage, danke Gott, dass du in mir bist. Danke, dass du mit mir bist. Danke, dass du dich als treu erweisen wirst. Danke, dass du einen Weg hast. Danke, dass du eine Antwort hast. Danke, dass du eine Lösung hast. Ja, aber was ist die Lösung? Was ist die Antwort? Was ist der Weg? Ich weiß es nicht. Ja, aber er weiß es. Er ist in mir. Er und ich, wir sind ein Team. Wenn es einer von uns beiden weiß, ist alles okay. Amen. Ja, aber wir möchten gern die Kontrolle haben. Wir möchten gern wissen. Ich will es wissen. Nein. Ich muss vertrauen. Amen. Ich muss vertrauen, dass er es weiß. Ja, aber es geht nicht, es geht nicht. Da ist kein Weg, da ist keine Tür. Weißt du, was das ist? Das ist Stolz. Ich entscheide, da ist keine Tür, da ist kein Weg, weil ich keine Tür sehe, weil ich keinen Weg sehe, weil ich keine Möglichkeit sehe und weil ich der Maßstab aller Dinge bin und weil es so ist, wie ich es sehe. Aber Demut sagt, Herr, du weißt mehr als ich. Und ich vertraue darauf, dass du einen Weg hast. Ich vertraue darauf, dass du eine Antwort hast, auch wenn ich sie jetzt nicht sehe. Ich gehe weiter in dem Vertrauen, dass du mit mir sein wirst. Ja, aber ich weiß noch nicht, was Schritt 5 ist. Okay, dann geh bitte Schritt 1. Ja, aber ich weiß noch nicht mal, was Schritt 2 ist. Geh Schritt 1 und dann findest du Schritt 2. Und dann findest du Schritt 3. Amen. Gott möchte uns segnen. Gott möchte uns Weisheit geben. Gott möchte uns Gelingen geben. Manchmal sind wir ihm dabei im Wege. Lasst uns nicht ihm im Wege stehen. Amen. Lasst uns nicht ihm im Wege stehen durch Stolz, durch Unglauben. Im Daniel Kapitel 2 lesen wir von dem babylonischen König Nebukadnezar, dass er einen Traum hatte. Aber er weiß nicht, was der Traum bedeutet. Und er ruft alle Berater zu sich und sagt, ich will, dass ihr mir erklärt, was der Traum bedeutet. Und die Berater sagen, okay, König, lass mal schauen, wie ging denn der Traum? Was hast du denn geträumt? Und der König sagt, wenn ihr wirklich Männer von Weisheit seid, dann muss ich euch nicht sagen, wie der Traum ging. Sondern ihr werdet wissen, was der Traum war und ihr werdet mir die Deutung geben. Und falls ihr das nicht tut, seid ihr nicht wirklich die weisen Leute hier in diesem Staat. Dann habe ich die falschen Leute und dann werde ich mich von euch verabschieden. Auch wieder die endgültige Lösung. Und alle Berater sind verzweifelt. Ja, Panik im Beraterlager. Denn keiner hat eine Lösung. Ich meine, wenn uns der König sagen würde, wie der Traum ging, ja, könnten wir uns irgendwas ausdenken vielleicht noch. Ja, irgendeine Deutung. Aber wenn wir ihm sagen sollen, was sein Traum war, ja, woher sollen wir das wissen? Und der König sagt, okay, wenn ihr es nicht könnt, suche ich mir neue Berater, suche ich mir neue Wahrsager, weise Leute, was weiß ich. Und von euch werde ich mich hier verabschieden. Und Daniel und seine Freunde gehörten auch mit zu dieser Truppe. Und dann heißt es hier in Vers 14, ich bin inzwischen Daniel 2, Vers 14, da machte Daniel dem Arioch, dem obersten Leibwächter des Königs, der ausgezogen war, um die Weisen von Babel zu töten, einen klugen und verständigen Einwand. Daniel bettelt nicht. Daniel bedauert sich nicht selber, sondern er macht einen klugen und verständigen Einwand. Wo hat er das her? Er hat es vom Himmel. Er hat es von Gott. Amen. Indem er dem Arioch, dem Bevollmächtigten des Königs, antwortete und sagte, warum der strenge Befehl vom König? Da teilte Arioch dem Daniel die Sache mit. So, Daniel hat es gar nicht richtig mitbekommen, um was es geht. Und Daniel ging hinein und erbat sich vom König, dass er ihm eine Frist gewähre, dem König die Deutung kundzutun. So, Daniel wird informiert über die Situation. Daniel geht zum König und sagt, okay, König, gib uns bitte noch mal eine Frist. Und wir werden dir die Antwort geben. Darauf ging Daniel in sein Haus und er teilte seinen Gefährten Hanania, Michael und Asaja die Sache mit. Damit, Vers 18, damit sie den Gott des Himmels um Erbarmen bitten sollten, wegen dieses Geheimnisses, damit Daniel und seine Gefährten nicht mit den übrigen Weisen von Babel umkämen. Darauf wurde dem Daniel in einer Nachtvision das Geheimnis offenbart. Schau, Daniel hatte in sich selbst genauso wenig eine Chance, eine Lösung zu finden für dieses Problem. Aber er weiß, wer seine Ressource ist. Er weiß, wohin er gehen kann mit dieser Situation. Er weiß, wohin er gehen kann mit diesem Problem. Und er sagt es seinen Freunden und sie bemitleiden sich nicht selber. Sie sagen, oh, ist alles so schlimm, alles so furchtbar, bald werden wir sterben und wir können gar nichts dafür. Sondern sie beten. Sie beten, sie gehen zu Gott. Und Gott offenbart ihm das Geheimnis. Was macht Daniel? Vers 19, da pries Daniel den Gott des Himmels. Das ist das Erste, was er macht. Er sagt nicht, hey, was bin ich schlau. Hey, ich hab's drauf. Hey, ich bin besser als alle anderen. Er gibt sofort, gibt er Gott die Ehre. Daniel fing an und sprach, gepriesen sei der Name Gottes von Ewigkeit zu Ewigkeit, denn Weisheit und Macht sind sein. Er ändert Zeiten und Fristen. Er setzt Könige ab und setzt Könige ein. Er gibt den Weisen Weisheit und Erkenntnis den Einsichtigen. Er offenbart das Tiefe und das Verborgene. Er weiß, was in der Finsternis ist und bei ihm wohnt das Licht. Er betet Gott an und er spricht über die Größe Gottes. Er spricht über die Weisheit Gottes und er spricht davon, dass Gott Weisheit offenbart. Dass Gott das Verborgene offenbart. Dass Gott den Weisen Weisheit gibt. Dass Gott Erkenntnis den Einsichtigen gibt. Dich, Gott meiner Väter, lobe und preise ich, dass du mir Weisheit und Kraft gegeben und mich jetzt hast wissen lassen, was wir von dir erbeten haben, denn du hast uns die Sache des Königs wissen lassen. Deshalb ging Daniel zu Arioch hinein, den der König eingesetzt hatte, die Weisen von Babel umzubringen. Er ging hin und sprach zu ihm so, was die Weisen von Babel betrifft, bringe sie nicht um. Das ist das Erste, was er sagt. Seht ihr wieder seine Perspektive? Seht ihr sein Herz? Er geht nicht rein und sagt, ich hab's. Ich weiß es. Hey, ja, holt die Kamerateams zusammen von allen bekannten Nachrichtensendern von Babylon. In 20 Minuten machen wir hier live Pressekonferenz und dann werden alle sehen, wie schlau ich bin. Nein, als Erstes sagt er, hey, stopp mal mit deinem Feldzug hier gegen die Weisen. Ja? Stopp mal mit deinem Vernichtungsplan. Lass sie alle am Leben. Wir haben eine Antwort. Er dient, er hat so ein dienendes Herz. Diese Wahrsager und Traumdeuter, das waren gottlose Leute. Die haben heidnische Götter angebetet. Aber Daniel hat so viel Liebe für sie und so ein Herz für sie. dass er sagt, bitte bring sie nicht um, bitte töte sie nicht. Warte bitte, wir haben eine Antwort gefunden. Was die Weisen von Babel betrifft, bring sie nicht um, führe mich aber vor den König, damit ich dem König die Deutung kundtue. Da führte Arioch den Daniel schnell vor den König und sprach zu ihm so, ich habe einen Mann unter den Weggeführten von Juda gefunden, der dem König die Deutung mitteilen will. Der König fing an und sprach zu Daniel, dessen Name Belshazzar war, bist du imstande, mir den Traum, den ich gesehen habe, und seine Deutung mitzuteilen? Daniel antwortete vor dem König und sprach, das Geheimnis, das der König verlangt, können Weise, Beschwörer, Wahrsagepriester und Zeichendeuter dem König nicht kundtun. Aber es gibt einen Gott im Himmel, der Geheimnisse offenbart. Daniel spricht nicht davon, wie gut er ist, wie toll er ist, wie er schlau ist, sondern er bekennt Gott. Er sagt, es gibt einen Gott im Himmel, der Geheimnisse offenbart. Ihr Lieben, diesen Gott gibt es immer noch. Lasst uns kühn sein, ihn zu bekennen. Es gibt einen Gott im Himmel, der Geheimnisse offenbart. Und er lässt den König Nebukadnezar wissen, was am Ende der Tage geschehen wird. Dein Traum und die Vision deines Hauptes auf deinem Lager waren diese. So, und ich werde da jetzt nicht weiter drauf eingehen, denn die Uhr läuft, ja, so du kannst es zu Hause nachlesen, das ganze Buch Daniel vielleicht mal lesen. Er erklärt ihm das, er erklärt ihm, was der Traum war, und er erklärt ihm die Auslegung. Vers 46, da fiel der König Nebukadnezar auf sein Angesicht und warf sich vor dem Daniel nieder. Leute, zieht euch das rein. Der König des mächtigsten Weltreichs, fällt vor Daniel nieder. Nicht Daniel vor dem König, sondern der König vor Daniel. Und er befahl, ihm Opfer und Räucherwerk darzubringen. Der König antwortete Daniel und sprach, in Wahrheit, euer Gott, er ist Gott der Götter und der Herr der Könige und offenbart Geheimnisse, da du dieses Geheimnis offenbaren konntest. Gott ist ein Gott, der Geheimnisse offenbaren kann. Gott ist ein Gott, der Geheimnisse offenbaren kann. Weißt du was? Gott kann uns Weisheit geben, egal in welchem Gebiet du arbeitest. Gott kann uns Kreativität geben. Gott kann uns Ideen geben, die eine ganze Industrie revolutionieren können. Du sagst, ja, aber es ist doch schon alles erfunden. Vor circa 130 Jahren sagte irgendjemand, irgendeine ganz bekannte Persönlichkeit auch, alle wichtigen Erfindungen, die man machen konnte, sind erfunden. Es gibt schon alles. Wir haben schon alles erfunden. Überleg mal, was in den letzten 130 Jahren gekommen ist. Ja, das war vor dem Verbrennungsmotor. Das war vor dem Computer. Das war vor all diesen Erfindungen im Zusammenhang mit Elektrizität. Ja. Das war vor Weltraumfahrt. Das war vor all diesen Dingen. Und es ist noch bei Weitem nicht alles entdeckt. Es ist bei Weitem noch nicht alles erfunden. Ich habe diese Geschichte schon mal erzählt, wie Gott einem Mann, der ein Geschäft hatte, ein kleines Geschäft, oder was heißt kleines Geschäft, und hat mit Autoteilen gehandelt, Autosatzteilen, wie Gott ihm im Traum eine Idee gegeben hat für ein Computerproblem, was sie hatten. Er hatte keine Ahnung von Computern, er hatte keine Ahnung von Programmieren. Er ist zu Experten gegangen und hat gesagt, Leute, wir haben das und das Problem mit unserem Computerprogramm, das wir benutzen für unser Geschäft. Und es hindert unser Geschäft, es tut ständig Probleme bereiten und es kostet uns unheimlich viel Zeit. Könnt ihr das bitte lösen? Sie sagen, nein, es gibt keine Lösung. Die Experten haben gesagt, es gibt keine Lösung. Ja? In diesem Programmcode, es gibt keine Lösung. Und dann schenkt Gott ihm, er hat keine Ahnung von Programmierung, schenkt Gott ihm einen Traum und Gott zeigt ihm den Programmcode. was geändert werden muss in dem Programm. Und am nächsten Morgen geht er zu jemandem und sagt, pass mal auf, ändere mal das Programm so und so und so. Und der guckt ihn an und sagt, was für Quatsch. Ja? Er sagt, nee, mach das mal. Ja? Und er ändert das Programm und das Problem ist gelöst. Das Problem ist gelöst. Gott kann das immer noch tun. Er ist immer noch der gleiche Gott. Er ist immer noch der gleiche Gott. Die Frage ist, kann er uns vertrauen? Kann er uns solche Dinge anvertrauen? Kann er uns solche Geheimnisse anvertrauen? So, jetzt muss ich Spanisch weiter predigen. Carlos hat Dienst heute. So. Also Gott, Daniel verherrlicht seinen Gott. Und dann Vers 48, daraufhin machte der König den Daniel groß und gab ihm viele große Geschenke. Und er setzte ihn als Herrscher über die ganze Provinz Babel ein und zum Obervorsteher über alle Weisen von Babel. Eines der Probleme, was Gott hindert in unserem Leben, ist, dass wir versuchen, uns selber groß zu machen. Dass wir selber versuchen, uns Dinge anzueignen. Und das ist der falsche Ansatz, die falsche Sichtweise. Unser ganzer Fokus sollte auf unsere Beziehung mit Gott sein, sollte darauf sein, mit ihm zu gehen. Und dann wird Gott uns groß machen. Und Gott wird andere Menschen benutzen, die sehen, dass Gott mit uns ist, ja, um uns groß zu machen. Wir müssen uns nicht selber groß machen. Wir müssen uns nicht selber groß machen. Wir gehen mit Gott. Und andere werden das sehen. Andere werden sehen, dass Gott mit uns ist, ihr Lieben. Und da bekommt das Ganze nochmal eine ganz andere Komponente. Da öffnet sich eine Tür bei Leuten, die vielleicht komplett verschlossen waren dem Evangelium gegenüber. Die denken, Christsein und Christentum sind alles alte Märchen. Die niemals in eine Kirche gehen würden. Die vielleicht niemals die Bibel lesen würden. Aber sie sehen, bei uns ist was anders. Sie sehen, bei uns ist etwas anders. Und der Tag kommt, wo sie uns fragen, ihr Lieben, ich habe das selber schon erlebt. Der Tag kommt, wo sie uns fragen und sagen, was ist mit dir? Warum bist du anders? Warum bist du immer so positiv? Man kann nicht immer so positiv sein. Ja? Ja. Ich habe Grund dafür, weil mein Gott mit mir ist. Es gibt einen Gott und er ist real. Und er ist meine Hilfe und er ist meine Quelle. Und du kannst ihn kennenlernen. Jesus Christus ist gekommen, damit wir zum Vater kommen können. Lass mich dir das rasch erklären. Es ist ganz einfach, es ist nicht kompliziert. Du kannst durch Jesus Christus eine Verbindung mit diesem Gott haben. Die gleiche Verbindung, die ich auch habe. Steht für jeden Menschen zur Verfügung. Menschen werden sehen, dass Gott mit uns ist. So, und der König macht Daniel groß. Und Daniel erbat vom König, schaut wieder das Herz Daniels, Vers 49. Daniel erbat vom König, dass er Schadrach, Meschach und Abednego über die Verwaltung der Provinz Babel einsetzte. Sofort hat er wieder seine Freunde im Blick. Sofort hat er wieder seine Freunde im Sinn. Er sagt, König, ich kenne noch ein paar andere Jungs. Die haben auch eine Verbindung zu diesem Gott. Die wissen auch, wie man Zugang hat zu dieser Weisheit. Und es wäre eine schlaue Sache, die auch in wichtige Positionen einzusetzen. Wäre ein Vorteil für dein Reich. Daniels Perspektive ist nicht ich, meiner, mir, mich. Schaut, wie toll ich bin. sondern sein Herz ist es zu dienen. Und Gott segnet ihn über alle Maßen. Gott segnet ihn über alle Maßen. Und ich habe das bei vielen, vielen Menschen gesehen. Viele Menschen, die Jesus begegnen, die ihr Herz für ihn öffnen, kommen aus sehr, sehr einfachen Verhältnissen, aus sehr, sehr niedrigen Verhältnissen. Überleg mal, wo kommen deine Eltern her oder deine Großeltern? Irgendjemand von deinen Vorfahren, der Gott nicht kannte. Und dann sehe ich, wie die nächste Generation macht Abitur, die nächste Generation studiert, die nächste Generation hat Jobs mit hohem Einkommen, Führungsverantwortung. Das ist, was ich ganz, ganz oft schon gesehen habe. Simone und ich, wir sind beides keine Akademiker. Wir kommen nicht aus Akademikerhaushalten. Mein Vater hat einen Schulabschluss 8. Klasse. Ich habe einen Schulabschluss 10. Klasse. All unsere Kinder haben Abitur. All unsere Kinder studieren. Und das sage ich nicht, um irgendwie anzugeben, sondern es ist die Gnade Gottes. Es ist die Gnade Gottes. Ja. Und wir dürfen uns nicht selber auf die Schulter klopfen und sagen, wow, habe ich tolle Kinder. Aber meine Kinder sind großartiger als alle anderen. Sondern wir müssen sicherstellen, dass bei all diesem Segen unsere Kinder Gott an erste Stelle setzen. Amen. Und wir müssen ihnen das demonstrieren. Wir müssen sie das lehren. Denn das Traurige ist, die zweite Generation macht Abitur und die dritte Generation fällt dann häufig wieder von Gott ab. Ja. Aber das muss nicht sein. Das muss nicht sein. Wir sind dafür verantwortlich, unsere Kinder zu lernen, mit Gott zu gehen und ihn zu ehren. Halleluja. Lass mich enden mit einem Vers aus Daniel Kapitel 6. Ein Vers. Pass auf. Daniel 6, Vers 29. Und dieser Daniel stand in großem Ansehen unter der Regierung des Darius und unter der Regierung des Kyros, des Persers. Als Daniel entführt wurde aus seiner Heimat, war das unter dem König Nebukadnezar. Er war der Herrscher des babylonischen Weltreiches. Das babylonische Weltreich war das dominierende Reich seiner Zeit. Aber dieses Reich fiel. Dieses Reich fiel. Daniel war Berater des Königs Nebukadnezar. Dieser König fiel, dann war er Berater von Belsazar, das war der Sohn von Nebukadnezar. Und dann wurde das babylonische Königreich besiegt. Und als nächstes kam das Reich der Meder mit dem König Darius, von dem wir gerade gelesen haben. Dann kam das persische Weltreich mit dem Herrscher Kyrios oder Kyros, von dem wir noch einiges anderes lesen in der Bibel. Weltreiche stiegen auf und Weltreiche sanken nieder. Herrscher kamen und Herrscher gingen. Daniel blieb treu bei Gott und Gott blieb treu bei Daniel. Gott blieb treu bei Daniel und Daniel diente den allen. Ja? Daniel verschwand nicht mit einem Weltreich. Daniel verschwand nicht mit einem König. Ja? Wenn wir einmal eine Verbindung haben, wenn wir einmal eine Beziehung haben, oh, jetzt kenne ich den König. Ja? Schau, ich habe seine private Handynummer. Wenn es irgendein Problem gibt, ein Anruf. Ja, und wenn du mir Schwierigkeiten machst, ich brauche nur schnell anzurufen bei Nebukadnezar, ja, oder bei Belsazar, ja, und dann hast du ein Problem, dann hast du ein großes Problem. Daniel hat sich nie verlassen auf Könige. Er hat sein Vertrauen nie auf Könige gesetzt, er hat sein Vertrauen immer auf Gott gesetzt. Immer. Und deswegen hat er all diese Könige überlebt. Und deswegen war er Berater, weil seine Weisheit blieb, weil seine Weisheit von Gott kam. Deswegen war er Berater, der Herrscher verschiedener Weltreiche. Ja, unsere Firma geht es ganz schlecht im Moment. Wer ist deine Quelle? Wer ist deine Quelle? Oh, die Klinik, für die ich arbeite, die macht gerade Pleite. Wer ist deine Quelle? Wo kommt deine Fähigkeit her? Wo kommt deine Weisheit her? Ist völlig egal, wie es deiner Firma geht. Ist völlig egal, wie die Situation vielleicht ist, wo du dein Einkommen herbeziehst. Wenn Gott unsere Quelle ist, müssen wir uns nicht fürchten. Wir müssen uns nicht fürchten vor Veränderungen im wirtschaftlichen Bereich. Wir müssen uns nicht fürchten vor Veränderungen im politischen Bereich. Sondern wir wissen, Gott ist mit uns. Wir vertrauen ihm. Amen. Amen. Lasst uns aufstehen und zusammen beten. Halleluja.